The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen besonderen Tag. Denn heute ist Donnerstag, der 20. März und endlich Frühlingsanfang. Wir starten in den Frühling mit einem Fest. Wir feiern nämlich die Demokratie. Celebrating Democracy heißt unsere Klartext-Tour 2025. Und wir feiern die Demokratie, so wie sie eigentlich gemeint war. Nicht als Applaus für die Mächtigen, sondern als Bühne für Andersdenkende. Journalismus, der harmlos wird, den braucht kein Mensch. 10 Städte, 10 Bühnen, Live-Journalismus mit Jörg Thaddäus zum Beispiel, mit Aleph Doğan, mit Chelsea Speaker, mit Diana Kinnert und vielen anderen Kollegen von The Pioneer. Es kommen auch prominente Gäste noch dazu. Jan-Josef Liefers zum Beispiel direkt aus dem Tatort, Frank Schätzing, der Kölner Erfolgsautor, und Sigmar Gabriel wird auch zur Stelle sein. Es gibt Live-Musik mit der Pioneer Band, gute Stimmung für alle. Los geht's in Köln, wo es noch eine Handvoll Resttickets gibt. Nächste Woche Mittwoch sind wir in der Stadthalle. Naja, und wir kommen natürlich auch nach Düsseldorf, nach Essen, nach Erfurt, nach Berlin, nach Hamburg. Ja, München ist ausverkauft, aber wir bieten eine Zusatzshow an, liebe Münchner und Münchnerinnen. Wir werden gemeinsam eine gute Zeit haben. Das alles wird präsentiert von der Brost-Stiftung, benannt nach Anneliese Brost, die sich der Förderung innovativer Projekte verschrieben hat. Also, alle Infos und Tickets gibt's in den Shownotes. Wir sehen uns in Köln. Donald Trump und der Kreml-Herrscher Wladimir Putin stellen ihr gemeinsames Telefonat unterschiedlich dar. Putin sagt, Waffenhilfen aus dem Westen an die Ukraine werden jetzt gestoppt. Trump erinnert sich anders. Hilfe, Aid, sagt er, was not discussed.
We didn't talk about aid, actually. We didn't talk about aid at all. We talked about a lot of things, but aid was never discussed.
Das Ganze zeigt, der Weg zum Frieden ist verworren, verschlungen, es wird manipuliert und getrickst und auch ein Donald Trump bekommt einen schnellen Frieden in der Ukraine nicht geschenkt. Also, was nun? Europa wäre so eine Idee, müsste eigentlich doch die Bühne betreten, auch die diplomatische Bühne. Macron, Scholz, Merz können doch mindestens genauso gut telefonieren wie Trump.
Präsident Putin hat all die Warnungen und Bemühungen um einen diplomatischen Ausweg in den Wind geschlagen.
Aber Scholz weiß vor allem, wie man Schuld verteilt und er hat keine eigene Idee, wie man wieder ins Gespräch kommen kann.
Er allein, nicht das russische Volk, hat sich für diesen Krieg entschieden. Er allein trägt dafür die volle Verantwortung. Dieser Krieg ist Putins Krieg.
Und Friedrich Merz klang in der Bundestagsdebatte diese Woche doch verdammt ähnlich.
Die Umstände werden vor allem von Putins Angriffskrieg gegen Europa bestimmt. Es ist nämlich ein Krieg gegen Europa und nicht nur ein Krieg gegen die territoriale Integrität der Ukraine.
Aber all das führt eben nicht zu einem Ende dieses Krieges. Vorwürfe haben wir viele gehört. Selbst wenn sie alle stimmen, Frieden wird so nicht einkehren. Also wie wäre es zur Abwechslung mal mit Realpolitik? Nach dem Modell Willy Brandt, Walter Scheel, Hans-Dietrich Genscher, Helmut Schmidt. Um nur mal ein paar Namen zu nennen. Die erfolgreiche Entspannungspolitik von SPD-Kanzlern und FDP-Außenministern, die führte am Ende eben auch zum Mauerfall. Sie bestand immer aus 2 Zutaten, diese Entspannungspolitik. Verbindliche Verträge, geprägt aus Misstrauen gegenüber der Sowjetunion, und knallharte Aufrüstung als Drohung. Zuckerbrot und Peitsche, Sticks and Carrots, wie die Amerikaner sagen. Brandt und Scheel, später Schmidt und Genscher, waren eben Dialektiker. Sie beherrschten die Kunst des Gebens und des Nehmens. Sie vertrauten nicht auf die vermeintliche russische Friedfertigkeit, sondern sie webten den Kreml ein in ein umfangreiches Regelwerk. 1968 ging es los mit dem Atomwaffensperrvertrag, 72 dann SALT I, 73 das Abkommen über die Vorbeugung von Atomkriegen. Na und zwischen 70 und 73 folgten eine ganze Reihe von Ostverträgen mit der DDR. 1975 dann die große Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Na und zum krönenden Abschluss schließlich 1979 der SALT-II-Vertrag zur Begrenzung nuklearer Sprengsätze. All das war geprägt von einer Vision, nämlich der Vision einer besseren Verständigung, die allerdings nicht auf den blauen Augen des anderen beruht. Willy Brandt beschwor den Westen und seine Freunde und lud zugleich aber eben auch den Osten ein, herauszukommen aus seiner Paria-Position.
Den Frieden sicherer zu machen für unser ganzes Volk, ist das nichts. Der Freundschaft mit den Völkern des Westens, des Nordens und Südens, das Vertrauen, den Ausgleich und schließlich hoffentlich eines Tages auch einmal sogar die Freundschaft mit den Völkern des Ostens hinzuzufügen, ist das nichts.
Diese Weitsicht fehlte Olaf Scholz im Umgang mit Putin. Nur Rhetorik, keine Realpolitik und zwischendurch ein paar Waffen. Aber es war nicht nur sein Fehler. Die konservative Unentschlossenheit stand in ihrer Wirkung der Sozialdemokratischen in nichts nach. Sie bestand darin, dass man zwar die Osterweiterung der NATO vorantrieb, aber zugleich ließ man bei diesem Heranrücken an Moskau überall weiße Flecken. Und genau auf einem dieser weißen Flecken schlug Putin später zu. Die Krim. Die Krim hat er besetzt und er bekam sie dann geschenkt als Gruß aus der Küche gewissermaßen. Und derart in seinem Appetit stimuliert, stürzte er sich auf die übrige Ukraine. Und niemand weiß, ob es sich hier nur um einen Zwischengang handelt. Wer der Hauptgang sein könnte, das wollen wir uns heute Morgen mal nicht ausmalen. Fazit: Europa muss mehr bieten als Rhetorik. Es gibt viele Arten, seine Souveränität zu verlieren. Trump, die Diplomatie für einen europäischen Frieden zu überlassen, ist der sicherste. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Die Beraterlegende Roland Berger, die gar nicht gerne so genannt werden möchte, spricht heute Morgen über ihr Leben und die Probleme in Deutschland.
Wenn da Lösungen endlich mal sichtbar wären, statt ewiges Gestreiten und Diskussionen und dann hinter verschlossenen Türen, dann würde das Vertrauen in die Politik wiederhergestellt sein.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt analysiert die jüngste Sitzung der amerikanischen Notenbank. Na, und dann erzählen wir von dem Rock-Urgestein Alice Cooper. Der zeigt nämlich ein Herz für seine Konkurrenz. Der macht sich stark für eine befreundete Band. Na, und Elon Musk, der darf heute auch nicht fehlen. Der wird nämlich eingeholt und zwar von seiner Konkurrenz aus China. Roland Berger ist der Berater der Nation. Bereits als Schüler gründete er sein erstes Unternehmen. Das war noch eine Wäscherei damals in München. Später kam noch ein Spirituosenhandel hinzu. Und dann hat er beide diese Geschäfte verkauft, hatte so ein bisschen Geld und eröffnete eine Unternehmensberatung. Und seither berät er die Wirtschaft, aber auch die Politik. Und Politiker wie Kohl, Merkel, Stoiber und insbesondere Gerhard Schröder, der ihn 1998 auch zum Wirtschaftsminister machen wollte, suchten seither seinen Rat. Ein neues Buch beleuchtet jetzt das gesamte, sehr komplexe Leben von Roland Berger, der Consultant. Es ist ein Biografiebuch von Gregor Schölgen. Roland Berger ist trotz seiner 87 Jahre ein scharfer Beobachter. Ein Beobachter gesellschaftlicher und vor allem aber eben auch ökonomischer Prozesse. Und deswegen haben wir ihn eingeladen auf unser Medienschiff, auf die Pioneer 2. Ich wollte von ihm wissen, wie er das neue Schuldenpaket findet, wie er die politische Lage einschätzt und natürlich, wie es sich eigentlich so lebt als lebende Legende. Das ganze Gespräch gibt's auf thepioneer.de. Auszüge hören wir genau jetzt. Einen schönen guten Morgen, Roland Berger.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Was unterscheidet denn eigentlich den normalen Unternehmer, die Unternehmerpersönlichkeit von der Legende?
Eine Legende ist, klingt so nach von vorgestern. Da hat man was Riesiges gebaut, was ja auch stimmt. Aber er ist heute nicht mehr in. Aber nachdem ich täglich noch in meinem Büro sitze und mich um meine Beteiligung kümmere, auch noch persönliche Beratungsmandate habe und auch noch der ein oder andere Politiker mich anruft und selber beteiligter Unternehmer an vielen, an über 40 Unternehmen bin ich ja voll beschäftigt. Ich komme nicht gestrig vor.
Longevity, das Wort war zu Ihrer Jugend nicht erfunden, Nein. Aber Sie versuchen die Langlebigkeit sozusagen bis zum Äußersten zu stretchen, auch als Unternehmer.
Ich lasse mich von unserer Freundin Nina Ruge beraten.
Verstehe, ja, die ist auch auf gutem Wege, unsterblich zu werden. Eben. Sagen Sie, wie guckt einer wie Sie auf die Tagespolitik? Da ist ein neuer Kanzler im Anmarsch, noch ist das nicht. Da sind große neue Schulden auch im Anmarsch. Wie schauen Sie morgens, wenn Sie aufwachen, auf diese politische Situation?
Also zunächst mal muss ich sagen, ist es eine Riesenkehrtwende, die mir am Anfang etwas sehr überraschend und eigentlich auch nicht ganz in Einklang mit dem Wahlversprechen der Union überkam.
Sie untertreiben.
Das
Gegenteil war versprochen.
Das Gegenteil war versprochen. Bremse sollte unbehelligt bleiben. Wir sollten von Schulden runterkommen. Wir sollten unsere Sozialsysteme reformieren, um den Bundeshaushalt auch zu entlasten und dort Sparpotenziale zu realisieren, von denen es en masse gibt. Wenn man sich vorstellt, dass 95% aller Körperschafts- und Einkommensteuer, die beim Bund landen, gleich in Sozialhaushalt und Subventionen gehen. 95%. Das heißt, Sie und ich arbeiten im Prinzip im ganzen Jahr für Soziales und Subventionen für irgendwelche Dritte. Und die meisten Subventionen sind noch dazu Gießkannensubventionen. Das heißt, sie werden unbeachtet der jeweiligen vielleicht Sinnvolligkeit oder Sinnhaftigkeit und Sinnigkeit und Notwendigkeit dieser Subvention vergeben. Da muss man sich schon fragen, hier stehen Dimensionen verloren.
Aber wie kann das sein, dass ein Mann wie Friedrich Merz, der all das, was Sie sagen, auch weiß, wir beide wissen, dass er es weiß, dass in der Sekunde, wo es darum geht, eine Regierung zu bilden, alles vergessen scheint und das größte Füllhorn aller Zeiten geöffnet wird. Größer noch als das zur Rettung der DDR.
Ja, in der Tat. Also ich muss sagen, ich kann verstehen, dass er aufräumen wollte für unseren maßlosen Rückstand in Sachen Verteidigung, in Sachen äußerer Sicherheit, in Sachen Militär, in Sachen Wehrtüchtigkeit. Was mich maßlos erstaunt hat, ist dieses 500 Milliarden Investitionsprogramm, was er eigentlich nur seinem Koalitionspartner zuliebe noch gemacht hat. Ich weiß, wir haben Investitionsrückstau, aber ich weiß, dass wir auch Sparmöglichkeiten im Bundeshaushalt haben in der Größenordnung von irgendwie zwischen 80 und 100 Milliarden Euro pro Jahr, wenn man da kritisch dran geht. Da kann ich Ihnen auch Einzelposten dazu sagen. Also man hätte das Ganze auch versuchen können.
Nennen Sie mal einen Einzelposten oder vielleicht gleich fünf, wo man ran könnte. Vielleicht nicht ganz so rabiat wie Elon Musk in den USA, aber doch so, dass wir es spüren würden.
Na, das muss man ja nicht unbedingt wie Elon Musk machen. Man kann es ja sehr vernünftig machen. Man könnte zunächst mal natürlich eine echte Rentenreform machen. Also allein das Abschaffen der Rente mit 63 würde 40 Milliarden bringen. Die berühmten Mütterrenten, die jetzt neu kommen, die kann man zwar aus emotionalen Gründen, kann man die für gut halten. Das ist auch nicht der Hauptpunkt. Aber wir haben 18 Milliarden Elterngeld, ohne dass dadurch die Geburtenrate, das war nämlich der Sinn, dass auch die Geburtenrate in Deutschland sich nach oben bewegt hätte. Und so gibt's viele. Ich habe mal zusammengerechnet, ich komme auf irgendwie 90 bis 100 Milliarden, die man sparen könnte, ohne bei Sozialleistungen signifikante Einschränkungen vornehmen zu müssen.
Musik. Heute misstraut ein Großteil der Bevölkerung den etablierten Politikern, die sich jetzt die demokratische Mitte nennen, auch natürlich in ausgrenzender Weise gegenüber Parteien links und rechts dieser Mitte. Wie umgehen mit diesen Millionen von Wählern, die einerseits auf die Linkspartei abfahren, muss man ja richtig sagen, da hat sich ein neuer Hype gebildet um die neue Vorsitzende, und andererseits stramm rechts der Mitte wählen und gar nicht zu beeindrucken sind durch Massendemonstrationen und die Lebensläufe von bestimmten Menschen in ihren Reihen. Wie umgehen mit diesen Leuten, Herr Berger? Was sagen Sie?
Also ich glaube, Demonstrationen führen zu gar nichts. Weil es zeigt zwar, dass die Deutschen noch überwiegend hinter der Demokratie stehen, hinter unserer demokratischen Ordnung. Aber ich denke ganz einfach...
Was ja schon mal ganz schön ist.
Ja, gut, das ist natürlich erfreulich, logischerweise. Ich bin ja froh, dass wir noch 60% sozusagen demokratische Mitte haben. Die Linkspartei ist im Übrigen einerseits ein Kommunikationswunder durch ihre Vorsitzende oder Mitvorsitzende. Und sie haben natürlich zweitens die soziale Ader, die die DDR, die die SPD mal hatte. Diese Zielgruppe haben sie für sich relativ schnell um sich versammeln können. Und ich glaube, dass die ARD durch Problemlösungen, handfeste, nachvollziehbare Problemlösungen, auch im Übrigen beim Thema Migration, dass wir bringen, die wir dringend brauchen, aber nicht Migration in den Sozialstaat, sondern Migration in den Arbeitsmarkt. Wenn da Lösungen endlich mal sichtbar wären, statt ewiges Gestreit und Diskussion und dann hinter verschlossenen Türen, dann würde das Vertrauen in die Politik wiederhergestellt sein.
Und die AfD wieder verschwinden, glauben Sie, oder dezimiert werden?
Nein, die AfD wird nicht verschwinden. Aber ich meine, mit 10-12% Radikalen kämen wir immer zurecht in Deutschland, aber nicht mit 22.
22, die ja vielleicht noch mehr werden können. Das ist ja die allgemeine Befürchtung.
Das kann absolut mehr werden, leider. Aber ich hoffe, dass Menschen, wie die nächste Regierung führen werden, Friedrich Merz allen voran, da einfach klare Blöcke einsetzen und den Bürgern klar machen, dass es ihnen hilft. Ich meine, man könnte ja auch diese...
Das, was ihnen hilft.
Wir müssen den Bürgern klar machen, die Politik ist für ihre Sorgen da. Und ihre Sorgen heute sind wirklich... äußere Sicherheit, das muss man schon klar sagen. Es ist die Angst vor Armut, inklusive Altersarmut, aber vor allem vor Armut, also Wohlstandsverlusten. Das heißt, wir brauchen dringend eine wachsende Wirtschaft.
Ist ja nicht ganz unberechtigt, diese Furcht. Ja,
absolut, natürlich.
Ein Gutteil der Menschen, ich meine Mindestlohn, das klingt viel, und die einen sagen, können wir gar nicht zahlen. Aber wir wissen, daraus resultiert ein Ruhestand unterhalb der Armutsgrenze.
Das kann aber nicht sein. Wir brauchen natürlich unbedingt. Darüber redet ja leider kein Politiker, weil es einfach 20 Jahre dauert, bis Menschen erwachsen sind. Aber wir brauchen ein Bildungswesen und wir brauchen Bildungsgerechtigkeit. Es kann nicht sein, dass 20% der Kinder von Nicht-Akademikerfamilien studieren, aber 90% der Kinder von Akademikerfamilien. Die Lebenschancen der Menschen werden definiert in ihrer Kindheit und in ihrer Jugend durch ihr Elternhaus, durch die Bildungsferne des Elternhauses, durch das Bescheidwissen des Elternhauses, überhaupt über unser Bildungssystem, das ja keiner so ohne weiteres durchschaut. Weder die deutschen sozial benachteiligten Familien noch die Migrantenfamilien.
Steckt in Ihnen auch ein Linker, Herr Berger? Manchmal haben Sie so einen Impuls auch.
Absolut. Jedenfalls steckt in mir jemand, dem an sozialer Gerechtigkeit liegt. Und da habe ich auch meine Stiftung ins Leben gerufen. Da geht es darum, dass man begabte Kinder aus sozial benachteiligten Verhältnissen, also diesen berühmten mit 20% Chancenträgern, dass man die mit 100% Chance zum Studium bringt.
Herr Berger, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch.
Ja, herzlichen Dank, Herr Steingart. Es war mir ein Vergnügen, auf Ihrem Schiff sein zu dürfen und mit einem echten Pionier sozusagen sprechen zu können.
Das ganze Gespräch, wie gesagt, hören Pioneers ab sofort in der App oder auf unserer Webseite. Und den Link dafür, den gibt's in den Shownotes dieses Podcasts. Also, wenn Sie nicht schon dabei sind, dann werden Sie doch jetzt Pionier. Wir sehen uns.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist die jüngste Notenbanksitzung der Fed in aller Munde. Und wer könnte uns besser auf dem Laufenden halten als unsere Frau an der Wall Street, unsere Börsenreporterin Anne Schwedt. Also schalten wir doch einfach nach New York und wünschen einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, die Fed hat wieder getagt und das war natürlich das Gesprächsthema an der Wall Street. Wie erwartet ließ die Fed die Zinsen unverändert in der Spanne von 4,25 bis 4,5%. Überraschend war aber, dass die Notenbank signalisiert hat, dass im Laufe des Jahres noch 2 Zinssenkungen von insgesamt 0,5 Prozentpunkten möglich sind. Das sorgte auch für positive Stimmung bei den Anlegern und ein Plus bei den großen Indizes. Enttäuschend war aber, dass die Fed ihre Wirtschaftsprognosen anpasst. Sie erwartet nur ein geringeres Wirtschaftswachstum von 1,7% für das laufende Jahr und gleichzeitig hob sie die Inflationsprognose auf 2,8% an. Das bedeutet, die Notenbank hält eine Stagflation für möglich, also eine steigende Inflation bei einem fallenden Wirtschaftswachstum. Und das wäre nicht nur für die Notenbank ein wirkliches Dilemma, sondern würde auch für die Aktienmärkte nichts Gutes bedeuten.
Und Anne, sag uns, worüber sprechen die Anleger denn sonst noch?
Also abgesehen von der Fed war Boeing gestern noch in aller Munde. Da gab es nämlich ausnahmsweise mal positive News. Der Konzern verkündete einen reduzierten Cash-Burn, also weniger Geld wird verbrannt, und optimierte Produktionskapazitäten. Boeing plant, die 737 Max-Fertigung bis Ende des Jahres zu erhöhen. Boeing leidet ja aktuell immer noch unter den Sicherheitsvorfällen vom letzten Jahr und steht unter ständiger Aufsicht der Behörden. Diese neuen Entwicklungen stimmen die Anleger jetzt aber super optimistisch. Die Boeing-Aktie konnte gestern um 6,8% zulegen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass Elon Musk die BYD-Autos aus China immer verlacht hatte. Doch Hochmut kommt bekanntermaßen vor dem Fall. BYD steht für Build Your Dreams und ist die chinesische Firma für Elektroautos. Naja, aber der Reihe nach. Wir schreiben das Jahr 2011. Musk ist im Interview mit CNBC über seine Firma Tesla, die damals ein Rising Star war. Musk tritt gewohnt selbstbewusst auf und wirbt für seinen verbesserten Tesla Roadster. Beschleunigung 0 auf 100 in 2,1 Sekunden. Damals ein Hammer. Für mich auch heute noch. Aber auf die Frage, ob man denn schon den Druck der Konkurrenz spüren würde durch BYD aus China, da lacht er nur spöttisch.
Well, they're on a different. Tell me why you're laughing. You don't see them at all as a competitor.
No.
Why is that? I mean, they offer a lower price point.
I don't think they have a great product.
Why is that?
I don't think it's particularly attractive. The technology is not very strong. And BYD as a company has pretty severe problems in their home turf in China.
Right.
So I think their focus is and rightly should be on making sure they don't die in China.
Er lacht das junge chinesische Unternehmen aus. Er sagt, die Firma müsse sich darauf fokussieren, erstmals nicht in China auszusterben, bevor sie woanders erfolgreich sein wolle. Naja, und Tesla fährt erstmal vorne weg. Das ist ja klar. Mit dem berühmten Model S in 2012 etabliert Tesla das Elektroauto auf dem internationalen Markt. Und die Tesla-Infrastruktur mittels der Fast-Charging-Ladestation, die wächst und wächst. Na und jetzt? Jetzt läuft es für Elon Musk nicht mehr so gut. Und BYD macht Strecke. BYD hat nämlich eine neue Super-E-Ladeplattform angekündigt, die bei Spitzenleistung ein Auto innerhalb von 5 Minuten für 470 Kilometer aufladen kann. Die Aktie von BYD hat darauf sehr erfreut reagiert. Sie stieg in dieser Woche schon ordentlich an. Und jetzt lacht man dort über Musk, so viel ist ja klar. Das Rennen aber geht weiter. Wer zuletzt lacht, der lacht am besten. Dafür gibt es ein sehr schönes Wort. Wettbewerb. Wunderbar.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass die britische Heavy-Metal-Band Iron Maiden in ihrer 50-jährigen Geschichte nur ein einziges Mal für die Rock'n'Roll Hall of Fame nominiert wurde. Und die Aufnahme wurde der Band auch dann noch verweigert. Dabei ist sie eine der beständigsten und auch kommerziell erfolgreichsten Metal-Bands aller Zeiten. 1975 wurde die Band gegründet zu einer, naja, eher ungünstigen Zeit für den Hard Rock. Denn die großen Bands wie Black Sabbath und Led Zeppelin hatten sich entweder aufgelöst oder ihren kreativen Peak überschritten. Das Interesse der Hörer wandte sich jetzt dem aufkommenden New Wave zu, der Disco-Musik von Saturday Night Fever, und in Großbritannien kam, oh Schreck, auch noch der Punk dazu. Inspiriert von Hardrock-Bands der 70er Jahre und motiviert durch das Label, formte Iron Maiden dann ihren eigenen Stil, der die Heavy-Metal-Szene der 80er Jahre stark geprägt hat. Und mit der Single Running Free bei BBC Top of the Pops, da war man plötzlich vorne. Die damaligen Rockheroen von Kiss übrigens, die nahmen sie dann mit auf die Tournee in den USA, und von da an ging es für Iron Maiden nur noch bergauf. Und dieses Jahr feiert die Hardrock-Formation jetzt ihr 50-jähriges Bandjubiläum, aber das Ende scheint nicht in Sicht. In wenigen Wochen gehen sie auf Jubiläumstour Run for Your Lives. Die beeindruckende Karriere der Band umfasst, nur mal so, 130 Millionen verkaufte Alben, weltweite Tourneen, tausende von Shows, 200 Songs. Doch die Rock'n'Roll Hall of Fame, die hat die Band bislang noch nicht aufgenommen. Das wiederum empört eine andere Rocklegende, Alice Cooper nämlich, der sich jetzt vehement für die Aufnahme seiner Kumpels von Iron Maiden einsetzt. Er will, dass Iron Maiden, genau wie er auch, in die Hall of Fame kommen. Wenn der Alice Cooper das fordert, würde ich sagen, dann passiert's auch bald. Der Mann weiß nämlich, wie das Geschäft geht. Harte Schale, weicher Kern, auch wenn er zumindest im Song behauptet, I never cry. I may be lonely, but I'm never alone. And the night may pass me by, but I never cry. Ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in diesen ersten Frühlingstag. Und morgen hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Chelsea Speaker. Wir freuen uns auf Sie. Bleiben Sie ihr und bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. Take away my eyes. Sometimes I'd rather be blind. Break a heart of stone. Open it up, but don't you leave it alone. 'Cause that's all I got to give you. A virgin, it ain't never